Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Forderung des Volkes: Gib uns einen König, wie ihn die anderen Völker haben. Den klarsten Ausdruck der Feindseligkeit gegen das Königtum können wir in den Büchern Samuel finden, im Bericht über die Salbung Sauls, des Mannes, den die Weltgeschichte als ersten König Israels kennt. In dieser Erzählung kann man zwei nebeneinander gestellte Tendenzen erkennen, eine dem Königtum wohlgesonnene und eine feindselige. Im Augenblick sind wir an der letzteren interessiert, und selbst wenn diese Tendenz eher in den Hintergrund tritt, haben wir kein Recht, sie als weniger wichtig oder als sekundäre Entwicklung zu betrachten. Im Gegenteil, das Auseinanderlaufen zweier Stränge in der Erzählung kann die bereits erwähnte Spannung zwischen der Institution des Königtums auf der einen Seite und dem in einer traditionellen Sozialstruktur ohne zentrale Autorität verwurzelten Wüstenglauben auf der anderen Seite gut widerspiegeln. Die antimonarchistische Beschreibung über die Anfänge des Königtums in 1. Samuel 8, 10 und 12 beginnt in charakteristischer Form. Die Ältesten Israels kommen zu Samuel, dem Propheten, der auf das Ende seiner Tage zugeht und fordern ihn auf: Setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Mit überraschendem Scharfsinn richtet der Autor der Erzählung sein Augenmerk auf die hauptsächliche Gefahr, die das Volk seit dem Einzug in Kanaan bedroht hat, und sich in der Forderung nach einem König konzentriert. Die große Gefahr für Israel besteht darin, wie alle anderen Völker sein zu wollen, obwohl es doch von seinem Ursprung und seiner Geschichte her ein Volk ist, das für sich wohnt. So in 4. Mose 23, Vers 9, ein Volk, das allein zu Gott gehört, ein Volk, dessen Identität sich aus seiner Erwählung durch Gott und aus seiner freien Erwiderung dieses Rufes ableitet. Einen König haben zu wollen, bedeutet in den Augen des Autors, dass dieses Volk seine Besonderheit, seine Identität und folglich seinen Gott aus den Augen verliert. Aus diesem Grund wird einige Verse später der Wunsch nach einem König gleichgesetzt mit dem Abfall von Gott und mit Götzendienst, einem Verhalten, das schon lange zuvor in der Wüste begonnen hatte, so in 1. Samuel 7 und 8. Und bald danach wird die Forderung nach einem König dem Glauben an den Pilgergott deutlich entgegengesetzt. Denn er hat in der Vergangenheit sein Volk auf seinem Weg geführt und es niemals versäumt, es vor seinen Feinden zu retten. So heißt es in 1. Samuel 10. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten heraufgeführt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und aus der Gewalt all der Königreiche, die euch bedrängt haben. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euer Retter in allen Nöten und Bedrängnissen war, und ihr habt gesagt: Nein, du sollst einen König bei uns einsetzen. Schließlich wiederholt 1. Samuel 12 den Bericht über das damalige Leben in der Begleitung Gottes, des Befreiers, worauf der Wunsch nach einem König folgt, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Aber hier nötigt Samuel dem Volk das Eingeständnis ab, dass ihr Wunsch völlig falsch sei. Wir haben all unseren Sünden noch die Bosheit hinzugefügt, einen König für uns zu verlangen. So in 1. Samuel 12, 19. Dann willigt er ein, im Namen seiner Landsleute zu beten und um Vergebung zu bitten. Beim Lesen dieser Kapitel fällt uns ein Widerspruch auf. Denn trotz der harten Kritik an der Monarchie wird die Bitte um einen König nie wirklich zurückgezogen. Ja, am Ende wird sie sogar ausdrücklich vom Herrn erfüllt. Wir wissen, dass es wichtige Gründe für das Königtum gab, vor allem die Gefahr durch die Philister. Gegen die gut organisierten Truppen dieser Nation wäre ein festes Heer wesentlich günstiger gewesen als das alte System der Einberufung aller Wehrfähigen. Selbst wenn einige das als Mangel an Gottvertrauen betrachteten, konnte ihre Ansicht sich in der Praxis immer weniger durchsetzen. Sie stellte keine wirkliche Alternative mehr dar. Nach der Tragik Sauls und nach der Thronbesteigung Davids war die Monarchie zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens der Nation geworden, obwohl es sicherlich eine Weile dauerte, bis sie im ganzen Land akzeptiert war. während sie von kleinen Gruppen von Puristen weiterhin ignoriert oder kritisiert wurde. Nun musste die alte Wüstentradition diese neue Institution von innen heraus aufnehmen und umgestalten. Indes sollte uns das aufmerksame Lesen des biblischen Zeugnisses daran hindern, das Königtum in Israel ausschließlich negativ zu sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott schließlich auf die Bitte des Volkes hörte und nach Sauls tragischem Abgang seinen Knecht David zu einer Quelle des Segens für das Land machte, so in 2. Samuel 7. In den politischen und soziokulturellen Bereichen brachte das Königtum der Nation beträchtlichen Fortschritt. Es ermöglichte die Modernisierung und Zentralisierung des Staates und sicherte damit die Einheit Israels, seine historische Kontinuität und die Stärkung seiner Traditionen. Die Herrschaft König Davids und besonders seines Sohnes Salomo war eine Zeit intensiver literarischer Kreativität, der wir den Kern unserer Bibel verdanken. Darüber hinaus führten historische Umstände, die Gefahr der Philister, die Tragödie Sauls, zusammen mit der besonderen Begabung Davids zwangsläufig zu dieser Entwicklung. Zweifellos war David ein großartiger Mann. Sein tiefer Glaube, seine Intelligenz und Gefühlsstärke ließen ihn vollenden, was einen geringeren Mann zerbrochen hätte, nämlich dem Leben des Pilgervolkes eine Institution aufzupfropfen, die seiner inneren Dynamik so entgegengesetzt war. Gerade dadurch half er seinem Volk, einen äußerst kritischen Moment seiner Geschichte zu bewältigen. Ein Schritt des Königs David sollte ungeahnte Folgen für den Glauben Israels haben. Die Eroberung Jerusalems und die Wahl dieser Stadt als Hauptstadt, so in 2. Samuel 5, 6 bis 12. Jerusalem war eine Jebusiterstadt auf dem Berg Zion, der sich zwischen den Stämmen des Südens und denen des Nordens befand. Für David hatte Zion den Vorteil, sowohl ein Zeichen der Einheit für das Volk zu sein, als auch ein Ort, wo die Traditionen, die anderswo in Israel schon tief verwurzelt waren, noch nicht vorherrschten. Da der Hintergrund Jerusalems kanaanäisch war, konnte es leichter als die Stadt Davids werden und seine eigenen Traditionen entfalten. Auf der anderen Seite stand David aufrichtig in dem traditionellen Glauben an den Pilgergott und betonte den ununterbrochenen Zusammenhang seiner Herrschaft mit diesem Glauben. Deshalb brachte er die Bundeslade, das Symbol des Wüstenglaubens, nach Jerusalem und stellte sie dort auf. So 2. Samuel 6. Sein Sohn Salomo sollte später einen Tempel bauen, um sie dort zu beherbergen. Diese Handlung Davids ist äußerst wichtig und erklärt, warum Jerusalem selbst nach der Teilung des Reiches auch im Norden immer noch als religiöser Mittelpunkt des Landes verehrt wurde. Jeder Versuch, die Monarchie in Israel zu verstehen, muss diese Ambivalenz in Betracht ziehen, die sich schon in den Berichten ihrer Entstehung widerspiegelt. Sie hat immer etwas Geheimnisvolles an sich. Seit ihren Anfängen umstritten, ist sie dennoch ein Bestandteil von Gottes Heilsplan. Ebenso müssen wir die radikalen Anpassungsschwierigkeiten berücksichtigen, mit denen diese Institution in Israel von Anfang an fertig werden musste. Zu keiner Zeit, weder unter David noch später, war Israels Monarchie identisch mit dem göttlichen oder halbgöttlichen Königtum der anderen Staaten des Mittleren Ostens. Diese Tatsache ist die klare Folge der einzigartigen Geschichte dieses von dem Pilgergott geformten und geleiteten Volkes. Auf rein politischer Ebene stellt die Monarchie nur eine kurze Episode in den Jahrtausenden jüdischer Geschichte dar. Ihr Anfang war praktisch schon ihr Höhepunkt. Obwohl die Herrschaft Salomos die seines Vaters an Glanz und Würde übertraf, enthielt sie doch schon den Keim der Uneinigkeit und Ausschweifung, was zur Spaltung des Königreiches nach seinem Tod führte. Im Gegensatz zu Davids ziemlich einfachem Herrschaftsstil wurde das Jerusalem Salomos wirklich zum Hof eines orientalischen Herrschers. Der König umgab sich mit hauptberuflichen Ratgebern nach dem Vorbild der Ägypter, begann ein riesiges Bauvorhaben und unterhielt einen internationalen Harem. Wörtlich heißt es in 1. Könige 11,3, Salomo hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. All das gab seinem Königtum einen kosmopolitischen Stil, der das kulturelle und religiöse Leben der Nation bereicherte, aber er war weit von dem einfachen Glauben der Väter entfernt. Darüber hinaus machte Salomos Politik ein Steuersystem und Fronarbeit notwendig und muss so bei einem wesentlichen Teil der Bevölkerung unbeliebt gewesen sein, vor allem bei den Landbewohnern, die weit von der Hauptstadt entfernt lebten. Auf jeden Fall kam mit Salomos Tod auch schnell der Zusammenbruch des Königtums, so in 1. Könige 12. Ein kleiner Teil der Nation, von da an als das Königreich Juda oder das Südreich bekannt, blieb nach der Spaltung dem Haus Davids treu. Die meisten Stämme wählten sich andere Könige und schlossen sich zusammen, bildeten das Nordreich und behielten den Namen Israel bei. Diese beiden Königreiche bestanden etwa 200 Jahre lang nebeneinander, bis die assyrische Invasion im Jahr 721 vor Christus dem Nordreich ein Ende setzte. 1,5 Jahrhunderte später, im Jahr 587, traf Juda das gleiche Schicksal. Die Hauptstadt wurde von den Neubabyloniern zerstört, die führende Schicht flüchtete oder wurde nach Mesopotamien verschleppt. Die Periode der Monarchie fiel zeitlich mit einer Ära zusammen, in der die großen Mächte im Niedergang oder anderswo gebunden waren. Israel konnte sich nur so lange unabhängig halten, bis sich diese Lage änderte. Im Jahr 587 vor Christus verschwand das Volk Israel als politische Größe von der Weltbühne. Aber das wirkliche Drama des Gottesvolkes in dieser Zeit bleibt nicht auf die politischen und äußerlichen Umstände beschränkt. Die Wurzel des Problems lag viel tiefer. Wir haben bereits gesehen, was es war. Der Wunsch des Volkes, in allen Lebensbereichen, wörtlich ein Volk wie all die anderen zu sein. Das ging weit über die Wahl eines politischen Führers hinaus, was bestenfalls ein besonders deutliches Symptom für eine viel ernstere Krankheit war. Ein Volk wie alle anderen zu sein, bedeutete für Israel, seine Identität als ein Volk auf der Wanderschaft mit dem Vertrauen auf Gott als einziger Sicherheit zu vergessen. Es bedeutete, sich nicht nur äußerlich niederzulassen, indem man sich an die Annehmlichkeiten eines sesshaften Daseins gewöhnte, sondern mehr noch, das Herz von diesen Annehmlichkeiten verführen zu lassen. Die Wurzel des Übels bestand nicht darin, dass sie ihre Nomadenzelte zugunsten befestigter Städte aufgegeben hatten, sondern darin, dass sie Gottes Art, die Dinge zu sehen, vergessen hatten. Denn der Pilgergott und die in seiner Nachfolge Lebenden machen grundsätzlich keinen Unterschied zwischen diesen befestigten Städten und der bescheidensten Wohnung. So heißt es im Psalm 127. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Langsam aber sicher verlor Israel sein Pilgerherz und sein sesshaftes Dasein wurde zu einem Nährboden, auf dem eine ganze Reihe von Übeln leicht sprießen konnte. Die biblischen Texte aus der Zeit der Monarchie beschreiben diese Übel in aller Genauigkeit und die Liste scheint in vieler Hinsicht ziemlich modern zu sein. Vermischung des Glaubens und Formalismus in der Religion, Individualismus und Materialismus im täglichen Leben. Der Baalskult, der den Fruchtbarkeitsgöttern Kanaans galt, wurde neben der Verehrung des Pilgergottes praktiziert, da man nie wissen kann. Die Religion wurde gleichzeitig auf Fragen des Ritus und des Brauchtums beschränkt und versuchte nicht mehr, Gott auf seinen Wegen nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Die Solidarität aller, die für das Leben der Stämme so charakteristisch gewesen war und ihre besondere Legitimation in dem gemeinsamen Glauben hatte, ging zugunsten eines wachsenden Individualismus, der Einteilung in soziale Klassen und der Ausbeutung der Unterschicht durch die Mächtigen und Neureichen verloren. In politischen Krisenzeiten hatten diese letzteren Gruppen viel zu verlieren, deshalb suchten sie mit großem Zeit- und Kraftaufwand nach einer Lösung durch Verträge mit mächtigen Nachbarn oder durch Verschwörungen und Intrigen. Israel war damals nicht besser oder schlechter als andere Nationen, aber das ist nicht die Frage. Der äußere Schein des Wohlstands und Erfolgs verbarg den wahren Zustand eines Volkes, das sich in einer tiefgreifenden Identitätskrise befand. Denn es tat alles, um den Faden zu verlieren, der Vergangenheit und Zukunft verband, nämlich das Vertrauen auf seinen Pilgergott, der das Volk berufen und ihm seinen ständigen Schutz zugesichert hatte. Das waren die Ausführungen von Frère John zu der Forderung des Volkes: Gib uns einen König, wie ihn die anderen Völker haben. In der nächsten Episode geht es um die Kompromisslosigkeit der Liebe. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.